schönen Donnerstagmittag im Norden mit NDR2 und mit den Top-Themen des Tages kriegen Sie bei uns im NDR2-Kurier um 12. Hier ist Stefan Schmidt.
Schönen guten Tag. Jugendlicher erschießt in Florida 17 Menschen. Türkischer Ministerpräsident spricht mit Merkel. Deutsche Biathleten holen 5. Olympiamedaille. Das Wetter heute Nachmittag, stellenweise Regen, Schnee und glatte Straßen. Höchstwerte 2 bis 6 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR2-Kurier.
Der Valentinstag ist in den USA eigentlich eine reichlich romantische Angelegenheit. Auch in Schulen werden kleine Geschenke verteilt, teils organisieren die Lehrer sogar kleine Feiern. Alle sollen besonders nett zueinander sein. Umso krasser das, was jetzt in Florida passiert ist. An einer Schule in Parkland hat ein 19-Jähriger statt Geschenken eine halbautomatische Waffe mitgebracht und damit 17 Menschen erschossen. Vorher hatte er einen Feueralarm ausgelöst, um möglichst viele Schüler und Lehrer aus den Klassenräumen auf die Flure zu treiben. Viele, die dieses Chaos überlebt haben, stehen immer noch unter Schock.
Ich kann gar nicht beschreiben, was ich fühle. Ich habe gezittert, ich hatte Panik. In der ganzen Schule war Panik. Das ist krank, so unnötig. Die Polizei war sehr schnell am Tatort. Es gehört zur täglichen Routine, dass zwei Polizeiwagen die Stoneman Douglas High School bewachen. Warum der Schütze die Schule nach einiger Zeit verließ, ist noch unklar. Er wurde später von der Polizei gestellt, als er versuchte, im Chaos der fliehenden Schüler unterzutauchen. Der zuständige Sheriff von Broward County, Scott Israel, gab später die Identität bekannt. Es handele sich um den 19-jährigen Nicholas Cruz. Er war Schüler an dieser Schule, bevor er aus disziplinarischen Gründen verwiesen wurde. Wir haben angefangen, seine Internetseite und seine Social-Media-Einträge auszuwerten. Dort sind zum Teil verstörende Dinge zu sehen. Der Schütze habe mindestens ein Sturmgewehr vom Typ AR-15 benutzt und außerdem zahllose Magazine zum Nachladen dabei gehabt, so der Sheriff. Die Militärwaffe gilt als leicht zu bedienen und zu beschaffen. Sie wurde schon bei anderen Massakern in den USA benutzt. Ein Schüler erklärte gegenüber einer lokalen Fernsehstation, er habe den mutmaßlichen Attentäter gekannt. Er trug immer mal verschiedene Waffen bei sich, hat mir seine Waffensammlung gezeigt. Viele Mitschüler haben ihn gemieden, fanden ihn unheimlich. Es wurde gewitzelt, dass er es der Schule mal richtig zeigen könnte. Aber dass das jetzt tatsächlich passiert ist, verrückt.
Everyone predicted it. That's crazy.
Im Senat in Washington wurde reflexartig beklagt, dass die Geißel der Schulmassaker in den USA kein Zufall sei, sondern das Ergebnis von politischer Untätigkeit, die Waffengesetze zu verschärfen. Der demokratische Senator von Connecticut, Chris Murphy.
It only happens here not because of coincidence, but as a consequence of our inaction. We are responsible.
Wir sind verantwortlich.
19-Jähriger erschießt an Schule in Florida 17 Menschen. Gabi Biesinger, NDR 2 Washington. Es könnte ein entscheidender Tag werden für den deutschen Journalisten Deniz Yücel, der ja seit einem Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Der türkische Ministerpräsident Yildirim trifft heute Nachmittag in Berlin Kanzlerin Merkel. Und schon gestern hat er ja im Tagesthemeninterview gesagt, er hofft, dass Deniz Yücel in kurzer Zeit freigelassen wird. Christoph Brössel, NDR 2 Berlin. Auf der anderen Seite betont die türkische Regierung ja aber immer wieder, dass die Justiz unabhängig sei. Was kann Kanzlerin Merkel denn angesichts dessen heute für Deniz Yücel erreichen?
Ja, das ist ein heikles Gespräch, das Merkel da heute zu führen hat. Viele Politiker, gerade der Opposition, fordern, dass Merkel die Menschenrechtslage in der Türkei anspricht, dass sie natürlich den Fall Yücel anspricht. Und da gibt es auch gute Argumente. Deniz Yücel sitzt seit über einem Jahr in Haft und es gibt keine Anklageschrift des Gerichtes. Das kann und muss Merkel ansprechen, aber die Türkei ist ein sensibler Partner. NATO-Mitglied, es gibt ein Flüchtlingsabkommen. Die Bundesregierung will die Türkei nicht verprellen, nicht isolieren oder dafür sorgen, dass das Land eher mit Russland oder China zusammenarbeitet.
Yildirim will ja aber auch was von Deutschland, unter anderem, dass die Bundesregierung ihr Okay für Rüstungslieferungen gibt. Wird sich Merkel da auf irgendwelche Deals einlassen?
Ein Deal wäre auch für Merkel innenpolitisch ein Problem. Aufrüstung der Panzer gegen Freilassung, darauf kann sie sich nicht einlassen. Viel schwieriger ist die Frage, wenn Yücel freikommen sollte, was macht die neue Bundesregierung dann im April, wenn es eine Neuauflage der GroKo gibt? Gibt die dann grünes Licht für Waffenexporte? Die Argumentation im Moment lautet ja eigentlich, es geht um das Vorgehen der Türkei in Syrien mit Leopard 2 Panzern. Deswegen will die Bundesregierung nicht liefern bzw. prüfen. Und die Einschätzung vieler ist, das Vorgehen dort ist völkerrechtswidrig. Dann zu liefern wäre nicht vermittelbar.
Nach dem, was Sie sagen, ist ja auch klar, der Fall Yücel ist nur ein Punkt von vielen, der für Ärger sorgt zwischen Deutschland und der Türkei. In den Tagesthemen hat Ministerpräsident Yildirim gesagt, dass er heute so eine Art Neubeginn versuchen will. Wie stehen denn da die Chancen, dass das klappt?
Ja, die Bemühungen auf beiden Seiten sind groß. Es gibt viele Treffen, Gespräche auf allen Ebenen. Das ist auch gut so. Aber im Moment sind die Fronten so verhärtet, dass ich mir eine Entspannung nicht vorstellen kann. Die Menschenrechtslage in der Türkei ist ein Problem. Die Türkei marschiert in Syrien ein. Erdogan droht dem NATO-Partner USA, weil die USA die kurdischen Kämpfer von der YPG unterstützt haben. Das ist ein offener Konflikt im Verteidigungsbündnis. Ehrlich gesagt, eine Lösung bald sehe ich da nicht.
Schwieriges Treffen heute. Kanzlerin Merkel spricht mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Christoph Prössl, NDR 2 Berlin. Und das ist heute auch noch wichtig. Deutsche Bahn will massiv in Strecken und Bahnhöfe investieren. Laut Konzern stehen dafür in diesem Jahr 9,3 Milliarden Euro zur Verfügung, so viel wie noch nie. Der Bund trägt einen Großteil dieser Kosten. Jedes sechste Kind wächst in Krisengebieten auf. Nach einer Studie der Hilfsorganisation Save the Children sind weltweit mehr als 350 Millionen Kinder betroffen. Ihnen drohen Tod, Gewalt und Ausbeutung. EU-Kommission kritisiert Facebook und Twitter. Demnach erfüllen die sozialen Netzwerke die Vorgaben zum Schutz ihrer Nutzer nur unzureichend. Unter anderem würden Inhalte gelöscht, ohne die Nutzer darüber zu informieren. Es läuft im Moment richtig gut für das deutsche Olympiateam in Südkorea. Noch ist nicht mal die Hälfte der Winterspiele rum und schon ist die Goldbilanz der kompletten Spiele von Sotschi erreicht. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland nach wie vor vorne und auch über zweite und dritte Plätze kann man sich ja freuen. Vor anderthalb Stunden hat die Biathletin Laura Dahlmeier im dritten Rennen ihre dritte Medaille geholt. Diesmal war es Bronze, zweimal Gold hat sie ja schon. Kerstin von Kalkreuth, NDR 2 Olympiateam Pyeongchang. Wie macht die Frau das?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn man muss wissen, sie hat gleich den ersten Schuss daneben gesetzt. Dann weiß man eigentlich schon, oh, das wird so schwierig, jetzt noch ganz nach vorne zu laufen. Aber sie hat es trotzdem geschafft. Und hinterher war sie natürlich total glücklich und zufrieden damit.
Und ich bin wirklich überglücklich, wenn es jetzt heute schon wieder zu einer Medaille reicht, zu einer Bronzenen. Der Wahnsinn.
Gold gab es heute auch schon für das deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot. Der erste Paarlauf-Olympiasieg für Deutschland seit 66 Jahren. Was haben die beiden, was andere Deutsche vor ihnen nicht hatten?
Sie sind klasse Eiskunstläufer und sie haben eine großartige Ausstrahlung. Und beides zusammen können sie aufs Eis bringen. Das ist ihnen heute gelungen. Noch nie hat ein Paar weltweit so viele Punkte bekommen für eine Kür. Sie haben jetzt gerade hier bei uns in Pyeongchang ihre Goldmedaillen entgegengenommen. Sie sind total glücklich. Sie haben endlich aufgehört zu weinen. Sie waren ja so glücklich und gerührt. Und jetzt freuen sie sich einfach nur noch und können feiern.
Was wir bei aller berechtigten Freude nicht vergessen wollen, das Thema Doping. Die deutsche Rodlerin Nathalie Geisenberger ist getestet worden und hat anschließend von leicht chaotischen Zuständen berichtet. Kann man da überhaupt noch von verlässlichen Kontrollen sprechen?
Ja, das wird das Internationale Olympische Komitee untersuchen müssen. Erst gab es Probleme beim Ausfüllen des Protokolls, dann ging das zweite Urinfläschchen nicht richtig zu, dann bei der Blutprobe wusste niemand so recht, in welche Tüte jetzt dieses Fläschchen rein muss. Und man muss dazu sagen, es gab im Vorfeld ja viele Diskussionen, weil die ARD-Rechercheredaktion Doping herausgefunden hat, dass diese Fläschchen, die damals auf dem Markt waren, zu manipulieren sind. Es wurden wieder ein älteres Format rausgeholt und es wurde ganz groß verkündet, es wird alles hier überprüft und es kann überhaupt nichts passieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen wackelig geworden. Thomas Schwab, der Geschäftsführer des Bob- und Schlittenverbandes, der hat sich da beschwert, dass da Menschen am Werk sind, die offensichtlich nicht gut genug geschult sind. Also das wird intern auf jeden Fall ausgewertet und wir bleiben da dran.
Deutsche Rodlerin Nathalie Geisenberger beklagt Mängel bei Dopingkontrollen in Südkorea. Kerstin von Kalkreuth, NDR 2 Olympiateam Pyeongchang.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.